Hallo und herzlich willkommen zum Intronauten Verlag Podcast, dem Podcast für kreatives Schreiben. Ich bin Marc und mit im Gespräch ist wie immer der Tobias. Hi.
Hi.
Sag mal, wenn du gegen den berühmtesten Tobias auf der Welt einen Faustkampf bestreiten müsstest, würdest du gewinnen?
Gibt es überhaupt irgendeinen berühmten Tobias?
Also ich kenne einen ganz berühmten Tobias, aber ich glaube, den kennst du nicht, aber der ist halt fiktional. Aber gibt es, ja, jetzt ist natürlich, das ist die Frage, ne? Gibt es berühmte Tobiasse?
Der Name ist echt irgendwie merkwürdigerweise, der ist noch nicht mal selten, aber so unter Berühmtheiten habe ich den selten irgendwo gesehen.
Ja, ich auch.
Es gibt ja Tobias Katze, ne? diesen Typ, der ein Buch geschrieben hat, der auch bei 1 Live teilweise war. Ja. Aber das ist ja nun jetzt nichts Besonderes.
Ist das nicht sogar irgendwie so ein Name aus der Bibel oder so? Hebräisch?
Ich meine, Hebräisch ist der, ja. Was haben wir denn hier? Gott ist gut, Jahwe ist gut, der Herr ist mein Gott, der Gütige. Ja, aus dem Hebräischen ist das.
Also ich kenne, wenn ich den Namen Tobias höre, dann denke ich immer erst an Tobias Fünke. Und ich weiß nicht, ob du mal Arrested Development gesehen hast, aber Tobias Fünke ist so einer der geilsten Comedy-Charaktere aller Zeiten. Und in Staffel 2 von Arrested Development versucht er bei der Blue Man Group beizutreten. Malt sich dann, um beim Casting dabei zu sein, regelmäßig in komplett blauer Farbe an. Und dann siehst du manchmal an Folgen, wo er jetzt gar nicht so wirklich beteiligt ist, wie er dann irgendwelche blauen Handabdrücke am Kühlschrank hinterlassen hat und all sowas. Also der ist schon echt hart. Der wird gespielt von David Cross.
Also so wie Tobias Fünke aussieht, gerade noch gewinnen.
Ja, das könntest du tatsächlich noch gewinnen. Aber unterschätz ihn nicht. Er ist durch zwei Sachen berühmt. Er ist zum einen ein Never-Nude. Er geht auch mit einer Hose unter die Dusche, weil er niemals nackt sein kann. Und er ist in zweierlei Professionen extrem berühmt. Er ist ein Analyst und ein Therapeut. Also im Amerikanischen ist er ein Analyst and a Therapist. Und man könnte sagen, er ist the world's first anal rapist.
Ja, okay, dann wäre ich vielleicht noch ein bisschen vorsichtig, wenn ich mich mit dem anlege. Ja.
Ich würde auch sagen, du musst unbedingt mal Arrested Development gucken. Wie dem auch sei, das waren jetzt wieder 5 Minuten totaler Schwachsinn, aber ich glaube, das ist heute auch ein bisschen gefragt, denn wir haben jetzt eine ganze Weile keinen Podcast mehr gemacht. Und
ja, es war zu viel zu tun, leider.
Es war wirklich viel zu tun, also hier waren die Handwerker und bei dir war...
Ja, aber wir mussten ja vor allem unseren Synthronauten-Poetry-Abend vorbereiten.
Richtig, darauf wollte ich auch noch hinaus. Wir haben einen Live-Abend mit Lesung und Poetry verbracht, den wir zusammen geplant und durchgeführt haben, der auch sehr gut angekommen ist. Da war wirklich, also ich glaube, jegliche Erwartung wurde übertroffen, also sowohl hinsichtlich der Besucher als auch so, wie es angekommen ist. Das hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Für alle die jetzt zuhören und dabei waren, wenn ihr das nochmal erleben wollt, dann gute Neuigkeiten. Wir wollen das auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal machen. Wir überlegen, ob wir sowas Ähnliches noch an Weihnachten einstreuen. Und wir überlegen auch, ob wir sowas dann vielleicht auch andernorts mal machen. Also nicht nur bei unseren guten Freunden von Sinskin Tattoo im Tattoo-Studio in Unna, sondern eventuell auch noch ein paar andere Spots. Die Texte sind ja geschrieben, ne? Das ist ja dann ein bisschen schade, wenn man sie nur einmal liest.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man definitiv noch was machen. Und wer da irgendwie Interesse hat, ich denke, da kann man sich ja ganz einfach bei dir melden, oder? Wenn man es kann ja wirklich ein sehr zwangloser, entspannter Abend eigentlich sein. Da muss ja nicht viel gegeben sein.
Richtig, genau. Also das ist definitiv gar kein Problem, sich dann einfach bei mir mal kurz per E-Mail oder so zu melden, wenn ihr das bei euch auch plant und eventuell noch den einen oder anderen Leser oder Autor dabei haben wollt. Da sind wir auf jeden Fall sehr offen für. Das ist eigentlich auch schon alles, was man dazu noch groß sagen kann. Ich denke mal, wir hatten beide auch großen Spaß, das einfach mal zu machen. Und Deswegen.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, dass wenn man mal was vorliest oder vor mehreren Leuten ist und die Leute dann lachen und die lachen dann auch mit einem, das fand ich extrem schön. Nee, das hat wirklich Spaß gemacht. Also ich war extrem nervös davor und
Das hat
aber
man
so,
dir aber echt nicht angemerkt,
ja, das,
also.
das, das wundert mich immer noch. Also
Ich war,
nee,
ich habe die
das.
ganze Zeit ja gesagt, so, ey, wird ganz entspannt, weil ich
Ja, war
habe
es
mir
ja
damit
auch.
dann auch selber eigentlich irgendwie so ein bisschen die Nervosität genommen,
Ah.
indem ich mir das einfach immer vorhalte, dass das ganz zwanglos sein soll, auch wenn ich mir natürlich große Mühe gegeben habe, das perfekt zu machen. Aber wir hatten auch zwei wunderbare Gastgeber, die dann sich auch noch ein bisschen mit drum gekümmert haben. Deswegen, also wir hatten eigentlich nur die Aufgabe, sauber zu lesen.
Ja, das stimmt. Aber nee, das hat echt Spaß gemacht. Das hat mich auch ein bisschen angefixt. Also das möchte ich, da sollte man echt noch drüber nachdenken, dass wir das irgendwie auch häufiger machen.
Dann machen wir das auch
Auf jeden
häufiger.
Fall.
Ja, allerdings, Podcast soll halt jetzt auch wieder regelmäßig so wie gewohnt weiterlaufen. Da habe ich jetzt auch schon fürs nächste Mal schon das Thema bereit, aber da reden wir am Ende des Podcasts drüber. Heute wollten wir eigentlich mal über den Film Victoria sprechen. Das war schon vor einigen Wochen angekündigt worden und ich habe auch ehrlich gesagt seitdem ihn nicht nochmal angeschaut. Deswegen denke, dass wir das jetzt hier so ein bisschen. Ja, ein bisschen entspannter nehmen und einfach ein bisschen über den Film quatschen. Ich kann jetzt heute keine große Schreiblektion mitbringen, wobei
Ah, doch, wir
sicherlich.
werden was finden. Also ich glaube, da sind ein paar schöne Sachen drin. Und vor allem durch die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, können wir, glaube ich, ein paar Sachen auch wirklich aufs Schreiben übernehmen.
Das, ja, durchaus. Also ich meine, das ist natürlich, der Film zeichnet sich besonders durch die handwerkliche Machart im Filmbereich aus. Doch sicherlich finden wir da auch die ein oder andere Stelle. Wie hat dir denn der Film so gefallen?
Ja, ich habe mich extrem drauf gefreut, mal. Auch einen deutschen Film oder dass wir
Genau.
mal einen deutschen Film wirklich besprechen, das war
Du
ja
hast
eigentlich auch
dich,
die Herangehensweise bei dem
genau.
Ganzen.
Du hast dich extra für einen deutschen Film ausgesprochen und als ich gesehen habe, dass der aktuell bei Netflix drin war, dann mussten wir den natürlich jetzt auch einfach sofort mal nehmen.
Denn man muss ja sagen, dass wir als Deutsche, ne, das Volk der Denker und Dichter, was Filme angeht, extrem schlecht sind fast schon,
Das
teilweise.
war nicht immer
Also,
so. Eigentlich
nee.
sogar das Gegenteil. Es sind eigentlich die deutschen Regisseure gewesen, die das Kino, so wie wir es kennen, überhaupt erst möglich gemacht haben. Also Hollywood, so wie es so in den Zeitgeist eingetaucht ist, das ist den Deutschen zu verdanken. Und zwar den Juden, die nach der Judenverfolgung hier nach Amerika rüber emigriert sind. Die waren teilweise besonders talentiert mit Filmen. Also gerade so in den 20er Jahren, deutscher Expressionismus. So, das sind so Wörter, die man in dem Zusammenhang auf jeden Fall als allererstes lernt, wenn man sich mit Filmgeschichte auseinandersetzt. Da kann ich auch gerne. Also jeder hat doch schon mal zumindest ein paar Bilder von Metropolis gesehen. Das ist so ein monumentaler Film aus deutscher Hand. Wenn du das einfach mal bei Google eingibst, du hast diese Bildsprache, also da sind so ein paar Fotos, Stills von, die hast du 100 pro schon mal gesehen. Und dann gibt es natürlich das Kabinett des Dr. Caligari, das ist im Grunde so die Blaupause für alles, was Tim Burton so danach gemacht hat. Also ich glaube, der hat den Film einfach 1 Million Mal gesehen und sich gedacht, ich mache das einfach alles nach. Und genau das ist dann auch deine Karriere geworden. Also muss immer so ein bisschen, ich kriege immer Schluck auf, wenn einer sagt, dass Tim Burton ja so ein origineller Visionär ist, und dann denke ich mir so, ja, du hast überhaupt keine Ahnung, wovon du redest.
Guck mal in ein Buch. Naja, deswegen fand ich das extrem wichtig, mal da was rauszusuchen, weil wenn wir heute an deutsche Filme denken, dann kommt da irgendwie nicht viel, ne? Also.
Das hat sich auf jeden Fall verloren. Also Metropolis, Kabinett des Dr. Caligari, auch M, eine Stadt sucht einen Mörder, ist Hammer. Der Hammer, wirklich. Das ist ein Film, der wird dich auch jetzt noch berühren und begeistern. Wurde sogar kürzlich sogar mal mit Bela B. in einer Hauptrolle als Remake-Serie
Ach,
rausgebracht.
ja,
Das
hast du
basiert.
das gesehen?
Habe ich leider nicht gesehen, nein. Habe ich auch nichts gegen so. Also fand ich interessant. Allerdings, ich kenne halt das Original aus den 20ern. Und also das ist wirklich ein Film, der wird auch in 100 Jahren noch funktionieren. Auf jeden Fall, dieses Talent ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Zumindest hat man das Gefühl, dass wenn Deutsche sich an Stoff wagen, der vielleicht nicht so unbedingt massentauglich ist, dann hören wir davon gar nicht. Weil alles, was wir so mitbekommen, sind halt so die Traumschiffe, die Lindenstraße, Rosamunde Pilcher,
Tatort.
Tatort, genau. Und da
Also
hört es dann auch
alles
wieder auf. Dann wird dann
glatt,
rumgeschweigert.
genau, ja, glatt gebügelte, schlechte Dialoge, keine Action, oder was heißt Action schon, aber halt, ne, man wird ja gar nicht mitgenommen, es ist nichts Besonderes.
Ja, Cobra 11, wo
Oh,
dann
hör mir bloß auf. Es
dasselbe
ist.
Polizeiauto in jeder Folge auf den Kopf geflippt wird, weil sie diesen einen Effekt gekauft haben und den so
Na.
richtig ausnutzen müssten. Und dann, ja, was gibt's noch? Also, wie gesagt, die ganzen Til Schweiger-Sachen, ne, der sich dann
Ja.
regelmäßig aus der Filmförderung das Geld aus den Töpfen nimmt, obwohl er mehr als genug Kohle in seiner eigenen Tasche hat, um seine komischen Ideen da zu verwirklichen. Und man muss auch dazu sagen, wir sind ja irgendwie auch selber schuld, ne? Also es wird das produziert, was die Leute sich angucken. Und wir sind jetzt im Moment in so einer Spirale, wo nur noch das produziert wird, was die Leute sich angucken und die Leute sich nur noch angucken, was produziert wird. Und das ist halt alles mit Schweighöfer, mit Elias Mbarek und mit Til Schweiger. Und das ist das, da hat man so das Gefühl, dass es irgendwie nur noch drei Namen in Deutschland gibt.
Ja,
Und
es ist halt
die
alles,
sind alle
ja.
scheiße.
Es ist halt alles so seicht und kratzt nirgendwo, ne?
Ja.
Das hatte auch René Südow in seiner, ich sag mal, Show, die ich in Köln gesehen habe von ihm, sagte auch, dass er, glaube ich, was fürs ZDF oder fürs ARD geschrieben hätte. Da hieß es auch, das wäre zu komplex.
Ja.
Man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Und er sagt, das ist natürlich die absolut falsche Herangehensweise. Ne? Du musst nicht die Leute da abholen, wo sie sind, sondern du musst ihnen was zeigen, wo sie hinwollen.
Genau.
Und du musst sie an die, natürlich musst du sie an die Hand nehmen, aber das bedeutet nicht, dass du auf ihrem oder unter ihrem Level was produzierst, sondern du kannst natürlich versuchen, sie zu fordern und zu fördern. Und das finde ich einfach echt schade, dass das so über die Jahre irgendwie so runtergeputzt wurde. Ne? Ich meine, es gab noch hier Michael Bulli Herbig, den ich an sich eigentlich echt witzig finde, aber auch das wurde ja einfach missionarsstellungsmäßig nur durchgenudelt von vorne bis hinten und wird dann auch irgendwann langweilig. Und deswegen ist es eigentlich so schön, dass wir von diesen ganzen Dingen, die alle immer, oder von diesen ganzen Filmen, die alle so gleich sind und sich alle ähneln und man eigentlich nicht mehr weiß, hat man jetzt keinen Ohrhasen oder keinen Nasenkopf irgendwas gesehen.
Dreilochstufen.
Dazu können wir jetzt eigentlich einen schönen Übergang zu dem Film machen, über den wir sprechen wollen, nämlich Victoria aus dem Jahre 2015. Dieser Film zeichnet sich ja vor allem dadurch aus, dass er in komplett einem Take gedreht wurde.
Genau, das ist so das Gimmick, wie ich das ganz gerne mal nenne. Ist aber in der Hinsicht ganz interessant, weil es tatsächlich nicht irgendwie nur aussieht wie ein One-Take, sondern also eine Plansequenz nennt man das im Filmjargon. Ist es nicht, denn in den meisten Filmen, die sowas machen, und da fällt einem zum Beispiel der Best Picture-Winner Birdman ein, der das auch gemacht hat von Alejandro Iñárritu. Glaube ich, war das. Weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, da sind dann halt versteckte Schnitte drin, ne? Wenn Leute in einen dunklen Raum gehen und ein Licht anmachen, dann weißt du, aha, da ist ein Schnitt gewesen. Dass in den Raum reingehen und das im Raum stehen, wenn das Licht angeht, könnten zwei Sachen gewesen sein, die an verschiedenen Tagen gedreht wurden. Hier ist es tatsächlich so, die haben die ganze Laufzeit des Films in einer Kamerafahrt gemacht. Und das wurde, es gibt auch einen russischen Film, der das schon mal gemacht hat, aber hier ist es tatsächlich sogar noch auf die Spitze getrieben, denn der Film ist nicht kurz. Das ist ein relativ langer Film. Der Film hat verschiedene Charaktere, die Dialoge haben und der Film hat auch noch Action. Also es ist sogar so, dass die Kamera sich durch die Stadt mitbewegt. Und das setzt ein großes Maß an Planung voraus, deswegen ist es auch eine Plansequenz.
Ja.
Aber das setzt vor allem halt voraus, dass jeder genau auf sein Kommando richtig agiert und dass auch spontan mit Fehlern umgegangen wird. Und das haben die in dem Film auch gemacht. Es sind öfter mal Sachen passiert, die vielleicht gar nicht so eins zu eins im Drehbuch standen. Manchmal wurden Sätze irgendwie verhaspelt und dann haben die sich gegenseitig halt einfach da durchgewurschtelt und wir haben es als Zuschauer nicht gemerkt, weil sie es so gut gemacht haben. Und ich habe gelesen, die hatten irgendwie nur eine Handvoll von Takes, die sie machen konnten, die funktionieren mussten, weil man hat dann ja natürlich dann auch irgendwie ein Limit, was die Straßensperren angeht, was die Kostüme angeht. Du hast ja alles nur bis zu einem bestimmten Zeitraum und wenn du dann sagst, okay, der Film geht 2,5 Stunden, dann können wir das an diesem Tag irgendwie, oder wir haben 5 Tage, wo wir das machen können, weil das muss ja genau zu einer bestimmten Uhrzeit sein, denn in diesem Film geht es auch noch um einen Bankraub. Es kommt also auch noch drauf an, wie hell und dunkel es gerade ist. Das ist auch noch ein Faktor, der das Ganze einengt. Und die haben tatsächlich wohl den zweiten Take, das zweite Mal, wo sie das durchgemacht haben, dann tatsächlich auch zu dem Film gemacht.
Genau, insgesamt sind es, glaube ich, 3 Takes gewesen, aber wahrscheinlich gefiel Ihnen der zweite am besten. Genau, inhaltlich können wir das, glaube ich, relativ einfach abgrasen, denn wir lernen ein junges Mädchen kennen, Victoria, Surprise, die neu in Berlin ist, die gerade so ein bisschen versucht, Fuß zu fassen, die in einem Café für 4 € die Stunde arbeitet und gerade, glaube ich, zum ersten Mal feiern geht und eigentlich auf dem Weg nach Hause ist, trifft da so typische Berliner Jungs, die noch feiern sind. Die sind natürlich dann in zwielichtige Geschäfte verwickelt, sollen einen Banküberfall noch durchführen, wo sie sogar dann noch helfen soll, wie es sich gehört. Die klauen natürlich dann die Kohle und versuchen dann oder rennen auch noch vor der Polizei weg.
Ja, es geht halt schief, ne? Sonst hast du
Natürlich geht es
keinen
schief.
Film.
Genau.
Aber du hast die Frage noch gar nicht beantwortet. Wie hat dir der Film denn gefallen
Genau, ich
eigentlich?
fand den Film extrem gut. Also, was du Gimmick nennst, finde ich, ist das, was diesen Film wirklich ausmacht. Ich habe versucht, es so zu gucken, als wüsste ich nicht, dass es so ist. Fiel mir aber schwer. Aber das hat dadurch viele schöne Momente hervorgerufen, wovon ich einfach ein Fan bin. Also ich mag es, wenn Sachen nicht ganz sauber sind, nicht ganz geglättet, nicht perfekt. Ja, also es ist ja, glaube ich, bei dem Film auch so, dass die Dialoge nicht komplett vorgeschrieben waren. Es hieß, ihr müsst so in diese Richtung reden und das soll irgendwann rüberkommen, etc. Es hilft natürlich, dass alle aus dem Cast quasi halb betrunkene Leute spielen müssen, ne? Deswegen sind, wenn Leute mal oder wenn die Schauspieler Quatsch erzählen oder sich verhaspeln, dann kann man
Ja,
das
das ist
relativ
klar.
einfach so mit dem Alkohol wegspielen. Aber ich finde, das haben sie extrem gut gemacht und trotzdem noch sehr sympathisch. Also ich fand den Film wirklich gut. Und wie gesagt, diese Kleinigkeiten, die dadurch dann entstehen, dass Fehler passieren oder passieren können, weil man kann es nicht mehr retten, ja. Wenn die sich jetzt komplett im Auto verfahren, dann ist der komplette Take im Arsch. So.
Genau,
Und
ja.
dadurch hat das Ganze eine Brisanz. Und ich finde, diese Brisanz spürt man auch. Also es ist vor allem, finde ich,
Ja.
zum Beispiel in der Szene, wo sie mit dem Auto dann eben wegfahren, glaube ich, von dem Bankraub.
Ja, und
Ähm,
sie dann
da,
die Zündung erst nicht richtig hinbekommt.
ja, und dann verfährt sie sich auch noch. Und dann hört man tatsächlich sogar den Regisseur von hinten schreien, weil sie sich verfährt. Und diese Hektik, die da entsteht, die ist einfach echt. So, und das fand ich extrem cool, weil der ganze Film einfach so super echt wirkt.
Das hat auf jeden Fall so einen gewissen Sturm und Drang, der dann da mit einspielt. Das finde ich auch extrem gut. Von der Story selber her, weil wir reden ja auch immer über Storytelling, muss ich sogar sagen, da sind so die ersten 15 bis 20 Minuten sind absolut genial. Also bis zu dem Moment, wo die beiden in dem Café sitzen und sie Klavier spielt und sie erzählt, warum sie eigentlich in Berlin ist und all dies, wie sie ihn dann mit ihren Talenten beeindruckt und so weiter. Bis dahin ist dieser Film absolut meisterhaft. Du bist halt voll drin, wirklich. Die haben so genial dargestellt, wie halt diese Clubszene ist, wie dieses Frühshoppen ist, wie diese Art von Mensch sich verhält, sich benimmt, auch eben mit Alkohol im Spiel und so, wie sie dann in dem Kiosk klauen, wie sie dann aufs Dach klettern. Das ist alles on point perfekt, Wo für mich der Film dann so ein bisschen auseinanderfällt, ist tatsächlich ab dem Moment, wo sie in die Tiefgarage reinfahren, dann dieser Bankraub dann reinspielt, weil der Schauspieler, der da dann den Boss spielt und dann die Dudes mit ihren Plastikwaffen, die dann da am Eingang stehen und bewachen, also das fand ich alles so ein bisschen, also da hat man zu sehr gemerkt, dass es nicht echt ist, finde ich persönlich. Das hat mir nicht so gefallen, aber als dann der Bankraub selber stattgefunden hat, das war auch sehr clever, dann nicht mit der Kamera mit reinzugehen, sondern das alles vor, einfach nur zu zeigen, was bei unserer Hauptperson, bei Victoria passiert. Das war viel interessanter als so ein Banküberfall, finde ich. Das zu sehen, da ist dann meine Hoffnung in den Film wieder aufgekeimt und dann irgendwann auch wieder kaputt gewesen, als sie dann sich irgendwie in diesem Mehrfamilienhaus verschanzt haben, weil die Polizei drumherum steht und dann wurde der Freund erschossen und so. Ja, da hat mich der Film dann wieder ein bisschen verloren. Was letztendlich aber gar nicht so tragisch ist, weil halt das Gesamtwerk und die Art, wie das insgesamt zusammengefügt wurde, das ist einfach toll gewesen und deswegen auch sehenswert. Ich persönlich hätte jetzt, glaube ich, ja, es ist halt immer schwierig, ne? Man kann so einen Film, wenn man nicht gerade Jim Jarmusch ist, dann kannst du so einen Film nicht machen ohne so ein Action-Element wie eben diesen Banküberfall. Aber ich persönlich hätte den Film, glaube ich, trotzdem genossen, wäre das alles nicht passiert. Wären die in dem Café geblieben und hätte ja irgendwas anderes Blödes passieren können, ne? Also da hätte ja auch eingebrochen werden können oder so. Aber dann mit so Gangstern und Pistolen und Polizeiverfolgung, das war für mich zu dick aufgetragen. Also ich habe mich da dann irgendwie zu sehr nach den Anfangsmomenten gesehnt, wo wirklich so die Realität wirklich zu spüren war.
Ja, war viel, also so ein bisschen tatortmäßig teilweise, ne? So wie, ich glaube, Sebastian Schipper heißt der Regisseur.
Genau.
Der dreht ja, glaube ich, auch für einen Tatort. Oder Lola Rent auch zum Beispiel ist von ihm.
Nee, der ist von Tom Tykwer.
Da habe ich mich verlesen. Naja. Ja, da hast du schon recht, das ist nicht ganz die, ne, da ist es eben dann nicht Hollywood genug, so, das merkt man irgendwie dann sofort und dann ist diese Echtheit irgendwie weg. Ich finde trotzdem, dass es passt, also die Typen, die sie da kennenlernt, die müssen irgendwas Zwielichtiges machen, das, haben wir schon mal drüber gesprochen, wenn ein Klischee fehlt, dann musst du es reinpacken oder fehlen würde. Ich finde, das passt schon zu den Darstellern, zu den Figuren, die da vorhanden sind. Aber man hätte es vielleicht irgendwie anders lösen müssen. Und wenn es nur eine Verfolgungsjagd vielleicht mit der Polizei ist, ja, die dann sehr hektisch ist und dann dadurch noch mehr Freundschaft entsteht oder sonst
irgendwas. Es hätte mir persönlich auch gereicht, wenn dann einfach nach dem Banküberfall die Polizei gesucht hätte und die sich halt eben versteckt haben oder so. Aber dann das mit dem Fernseher, wo dann Nachrichtensprecher da drin zu sehen sind mit so einer ganz offensichtlichen Bauchbinde drunter, oh, großer Banküberfall in Berlin, hier und da und Megafone werden rausgeholt und auch die Polizei würde auch nicht so rumballern, glaube ich. Das war alles ein bisschen überdreht. Also da, wie gesagt, also ich persönlich hätte den Film trotzdem noch sehr genossen, selbst wenn sie da jetzt nicht so tief reingegangen wären. Aber was halt bleibt, sind immer noch extrem interessante und lebendige Figuren.
Das habe ich auch so empfunden. Also erstens, das Zusammenspiel ist am Anfang ja auch wirklich echt cool, ne? Wie sie eben versuchen, Victoria zu überzeugen, dass sie noch mitkommt in Späti, noch ein Bier trinkt.
Genau, und da sind so viele kleine Details, die mir gut gefallen haben. Also wie sie zum Beispiel dann, wie er dann auf dem Gepäckträger sitzt, wenn sie fährt und wie er dann bei dem Kiosk da klaut und wie sie dann darauf reagiert. Das sind so viele tolle kleine Momente und auch die restlichen Jungs aus dieser Crew haben auch ganz viele von diesen Momenten. Also der Typ mit der Hasenscharte, der dann so erzählt, dass er im Knast war und aber eigentlich das irgendwie festhalten möchte, dass er kein Böser ist. auch wenn er Fehler gemacht hat und so. Das sind so Sachen, die reichern so eine Figur natürlich total an. Und die haben sich für mich alle sehr lebendig angefühlt. Also ich glaube, solche Menschen gibt es eins zu eins.
Genau, das so hatte ich das nämlich auch empfunden, dass das wirklich die Kamera, die mitläuft, die wir auch quasi mitbekommen, ne? Es gibt eine Szene, glaube ich, tatsächlich, wo die Kamera sich selber filmt, weil, ne, wenn man eine Autotür zumacht, dann ist da ein Spiegelbild durch die Scheibe.
Ja, aber sowas hast du auch
So,
in
sowas
Matrix,
hast du
also.
immer natürlich, klar. Aber das meinte ich gar nicht so explizit. Das war ja eher so ein Filmfehler, der ja überhaupt nicht schlimm ist. Aber zum Beispiel, wenn sie aufs Dach rauffahren, dann muss sich die Kamera ja mit reinzwängen. Und
Genau.
durch diese Enge in dem Aufzug, diese Nähe, die da entsteht, die eigentlich vorher noch gar nicht da ist, die erzwungen ist erstmal.
Und das ist, glaube ich, sogar die Stelle, wo sie den Ton rausnehmen und dann Musik drüber legen oder irgendwas. Auf jeden Fall hört man dann nicht mehr, wie die miteinander reden. Und das hat irgendwie so ein Gefühl von in dem Moment gerade so ein bisschen schwelgen. Und das war wahrscheinlich auch ein. Ich bin mir eigentlich sogar ziemlich sicher, das war auch aus der Not heraus ein Moment, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Aber ich glaube, das war sogar ein Glücksfall, weil das wieder so ein Moment war, den wir dann gebraucht haben. Und ich glaube, das zeugt auch von der Qualität von der Geschichte, wenn man sowas einbauen kann, wenn so ein Fehler dann irgendwie übermalt werden kann und es immer noch ein schönes Bild ist.
Das finde ich auch. Und das sind eben auch Dinge, die man ja zum Beispiel fürs Schreiben gut nutzen kann. Also ich finde, wie ich eben schon sagte, ne, wenn Sachen mal ein bisschen nicht ganz so glatt geputzt sind, das finde ich auch in Büchern immer wieder gut, wenn man merkt, dass, weiß ich nicht, in bestimmten Kapiteln zum Beispiel der Autor extrem sauer irgendwie war und einfach aus Frust irgendwie geschrieben hat. Wenn man das so in der Sprache merkt und er ist dann gar nicht mehr glatt bügelt und seine Sprache wirklich Sprache sein lässt, weil er sich in dem Moment eben so gefühlt hat. Das mag ich immer extrem gerne. Und alles, was auch in diesem Film zum Beispiel passiert, vor allem die Kleinigkeiten noch, die du eben angesprochen hast, ich finde, das sind Sachen, die man auch unbedingt in seinen Büchern oder in Geschichten immer reinpacken muss, weil die einfach dem Leser, dem Zuschauer so helfen, zu sehen, okay, das ist ein ganz normales Leben, was da gerade vor mir liegt. Wie zum
Generell, dass die ihm helfen, zu sehen, denn wenn du diese kleinen Momente nicht einfügst, dann hast du halt einfach nur noch das Gerüst so. Und das Gerüst alleine, das kann eine tolle Geschichte sein, aber wenn du mit den Figuren nicht mitfieberst und du fühlst dich ja auch immer irgendwie so ein bisschen selbst mit reingezogen und wenn du dann von Momenten erzählst, dass die irgendwie ein ganz besonderes Parfum hat, was ihn an irgendwas erinnert, was er in seiner Kindheit erlebt hat oder irgendwie so, keine Ahnung, kann man sich tausend Sachen ausdenken, aber dann hast du so ein Griff, an dem du dich festhalten kannst als Leser, weil du weißt, okay, das habe ich eventuell auch. So, weißt du?
Ja, auch allein jetzt ein ganz blödes Beispiel, dass so ein Bier auch mal überschäumt nach dem Trinken, wenn man zu gierig ist. So. Das finde ich so schön, weil das siehst du. Na, geh mal einmal an einem Freitag, Abend irgendwie mal kurz durch die Stadt. Da wirst du das mindestens 5-mal sehen, dass das passiert. Aber das hast du seltenst in so einem Hollywood-Streifen gesehen, dass das da passiert. Und wenn, dann ist es ein extrem wichtiges Element für diese Szene. Aber da ist es einfach nur Beischmuck oder wie soll man sagen, so eine Realitätsbrille, die dem Ganzen da einfach eine schöne Szene gibt. Was ich auch extrem cool finde, ist, dass sie ja zum Beispiel auch gar keine Chance hatten, irgendwen nachzuschminken. Ja? Die
Ja,
waren
dass die
so, wie
am
sie
Ende
sind.
so verklatscht, verschwitzt sind, das ist dann einfach so. Und
Genau.
auch das führt so also ein bisschen irgendwie mit drauf, dass sich alles so real
Das,
anfühlt und dass man
ja.
so sich dabei fühlt. Weil da ist nicht viel mit Licht- oder Make-up-Technik oder so. Da muss man das nehmen, wie es kommt. Und ja,
Genau, ja.
also das ist auf jeden Fall eine der wichtigsten Stärken dieses Films.
Das finde ich auch. Oder was mir auch sehr gut gefiel, ich meine, aus allen Filmen sind wir es gewohnt, Szene um Szene, ne? Es wird alles, was nicht wichtig ist, wird gecuttet. Da haben wir ja gelernt, jede Filmminute kostet ja bares Geld. Und da wird natürlich immer so viel geschnitten, wie es nur gerade geht, weil natürlich
Ja,
auch die Zeit.
das hat nicht nur einen Grund, dass es finanziell irgendwie einschränkt. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich meine, da werden ja irgendwelche Focus Groups und so weiter werden ja gemacht. Du wirst keine gute Komödie sehen, die länger als 2,5 Stunden ist.
Nee, genau.
Existiert einfach, weil der menschliche Verstand da irgendwann zumacht. Du kannst dir ein Drama eventuell so lang angucken, aber jeder Film, der über 3 Stunden geht, und man kann wirklich an 2 Händen abzählen, wie viele Filme es überhaupt gibt, die diese Schwelle überschreiten, also weit überschreiten, meine ich, die können nicht mehr so viele Menschen abholen, weil einfach die Aufmerksamkeitsspanne irgendwo dann ein Limit hat. Also es hat auch was mit unserer Biologie zu tun, dass wir irgendwann einfach nicht mehr dabei sind. Und wenn wir ins Kino gehen, kommt natürlich auch noch der Geldfaktor hinzu, ne? Weil du kannst einen kurzen Film kannst du an einem Tag öfter im Kino laufen lassen als einen langen Film.
Und das finde ich hier cool, ne? Wir haben keine Szenen, die geschnitten sind, sondern es wird natürlich, die müssen sich ja von Szene zu Szene bewegen. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass irgendwie das Ende einer Szene sich so unnötig, sage ich mal, in die Länge zieht, weil sie eben zur nächsten Szene laufen müssen.
Ja,
Ja.
pass auf. Das ist dann immer der Moment, wo man wirklich kreativ sein muss, um dann ein paar Hintergrundinfos, Expositionen oder so einzubauen. Dialoge, die dann irgendwie eingestreut werden, damit wir für später was haben. Also das ist auch keine verschwendete Zeit. Du musst halt nur kreativ damit umgehen. Aber ich muss auch zugeben, ich fand den Film tatsächlich trotzdem zu lang. Der hätte auch gerne 20 Minuten kürzer sein dürfen.
Ja, das glaube ich auch. Also, das hätte auf jeden Fall auch funktioniert. Also, durch einfach das Feeling, was der Film ja hatte, ne, der Film spielt zwischen 16:30 und 7 Uhr morgens. Das ist schon, also mitten in Kreuzberg, ja, die Szenerie ist einfach schon perfekt für so einen Film. Und ich
Klar.
finde, die haben sie auch extrem gut eingefangen.
Da muss man auch ein bisschen, ja, hin und her wackeln, weil man jetzt nicht, man kann auch keinen Film über ein Mädchen in Berlin, die einen Bankraub durchzieht und sich in einen Typen verliebt und den sofort dann verliert. Das kann man dann auch nicht in 90 Minuten machen. Also,
Nee, eben, eben, das
ich
ist
meine
halt
in realen 90 Minuten einfach, ne?
eben.
Wir sind ja die ganze Zeit dabei. Also da muss man natürlich auch schon so ein bisschen sagen, okay, das dauert eigentlich länger, bis man sich richtig mit jemandem so gut versteht, dass man für jemanden sowas tut, ne? Dass man für jemanden kriminell wird. Aber man muss dann auch sagen, okay, aber die Geschichte, so wie sie ist, die hat halt nicht wirklich unbedingt Stoff für 3 Stunden.
Nee, genau. Aber ich finde, sie schaffen es trotzdem über die 130 Minuten, dieses Pärchen oder dieses entstehende Pärchen und da wieder dahinscheidende Pärchen uns wirklich gut nahe zu bringen. Also ich finde, man versteht, warum die sich mögen. Die passen zueinander, die bringen sich zum Lachen und man fiebert schon mit denen. Und das kommt natürlich nicht nur dadurch, dass der einfach echt wirkt, dadurch, dass wir wirklich dabei sind, wie fast schon bei einem Dokumentarfilm. Sondern dass eben auch diese Charaktere extrem
Ja,
gut gespielt sind, ne?
selbst ein Dokumentarfilm zeigt ja nie die wirkliche Wahrheit. Also,
Nee, das ist richtig, ja.
es ist ja schon, also das ist auch eine Sache, die ich dann während des Filmstudios immer mal besprochen habe, weil Dokumentarfilm ist natürlich auch ein großes Feld. Film, also dann kommt man ja zwangsläufig auch auf den Gedanken von Propaganda und Manipulation von denen, die zuschauen. Und Dokumentarfilme sind nicht unbedingt immer lehrreich. Also es gibt auch Dokumentationen in Anführungszeichen über Dinge, die dich eigentlich sogar auf eine falsche Fährte führen. Also es gibt also genug Dokumentationen von irgendwelchen fundamentalistischen Christen in Amerika, die dir erzählen, warum alles andere falsch ist und so weiter und so weiter. Also von daher, es ist ja schon eine Manipulation zu entscheiden, dass ich die Kamera auf diese Person richte, anstelle auf die andere Person, die neben mir steht. Also das ist ja alles aktiv schon ein Eingriff. Aber hier ist es ja sogar so, dass die Kamera einfach so ein bisschen wie eine Person mitgenommen wird, ne? Das geht ja gar nicht anders, ne? Wenn sich in ein Auto steigen, dann müssen sie ein Auto nehmen, was genug Sitzplätze für alle hat, plus den Kameramann. Ist ja logisch, ne?
Ja.
Aber das wird da ganz gut Überspiel sozusagen.
Ja, eben. Deswegen, man ist halt wirklich dabei und die haben auch dann im Endeffekt nicht die Chance, viel wegzunehmen, weil die Kamera halt wirklich wie ein Begleiter ist, der dann das quasi alles schön darstellt, ne? Weil wir eben schon darüber gesprochen haben, dass das in Deutschland eigentlich nicht die großartigen Filme rausgehauen werden, finde ich, ist das schon mal ein Film, der wirklich, wirklich anders ist.
Genau, und jetzt hast du nämlich gerade was Schönes gesagt, wo ich nämlich mal kurz eine Brücke schlagen möchte, denn wir haben ja vorhin auch gesagt, dass, also du hast ja von Herrn Südo erzählt, der Meinung war, dass man die Zuschauer nicht da abholen sollte, wo sie sind, sondern ihnen zeigen soll, wo sie hin möchten. Und dass das ja ein Gespräch mit den öffentlich-rechtlichen Kanälen gewesen ist. Und das ist ja eigentlich auch schon sehr sinnbildlich für das, was wir aktuell in den öffentlich-rechtlichen Kanälen so zu vorgesetzt bekommen. Das sind ja alles größtenteils sehr seichte Geschichten. Allerdings gibt es auch einen Regisseur, der da jetzt einen Weg gefunden hat in Deutschland. Und zwar gibt es den netten Regisseur, der hieß, glaube ich, Baran Booda heißt der zusammen mit Jantje Friese eine Netflix-Serie rausgebracht hat. Und zwar die erste deutsche Netflix-Serie, die halt wirklich weltweit auch dann, also für den globalen Markt produziert war. Und die heißt Dark. Und da ist jetzt kürzlich auch die zweite Staffel von rausgekommen. Und Netflix positioniert sich hier ganz eindeutig als die sinnvolle Alternative zu öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also das ist schon ziemlich interessant, denn mit dem Pitch, den sie für diese Serie hatten, wären sie höchstwahrscheinlich nicht weit gekommen, wenn sie da irgendwie nach Finanzierungen bei ARD und ZDF gefragt hätten. Allerdings war Netflix der Sache wohl deutlich aufgeschlossener und hat jetzt dann sogar kürzlich die zweite Staffel herausgebracht. Es sollen sogar drei werden am Ende. Und es ist eine super düstere, krass gut gefilmte Science-Fiction-Drama-Thriller-Geschichte. Und es geht um Zeitreisen, was ja sowieso mit meinem Background sowieso immer interessant ist. Jeder, der wirklich mal zur Abwechslung echt was Gutes aus deutschen Landen sehen möchte, der sollte sich diese Serie mal angucken. Also klar, wir haben auch noch den Tatortreiniger und wir haben auch hier und da mal einen Film, so ganz selten mal, aber größtenteils wird man hier doch wirklich nur noch zugemüllt mit Fuck you Goethe und den ganzen Schweighöfer-Geschichten, aber davon sind wir halt wirklich weit entfernt mit Dark. Also das ist wirklich das ist hart Sci-Fi, das ist Thriller, das ist spannend, es sieht auch einfach aus wie Hollywood. Also das steht den Serien wie Stranger Things oder so in nichts nach. Natürlich ist das Budget nicht ganz so groß, allerdings ist die Geschichte ganz so groß. Die ist exakt genauso groß. Da muss ich ein großes Lob und eine ganz warme Empfehlung an alle Leute, die jetzt nickend dabei sitzen und sagen, ja, in Deutschland ist irgendwie nicht wirklich viel los. Das hat sich mit dieser Serie zumindest so ein bisschen geändert und ich denke mal, Netflix wird auch in Zukunft, also Streaming-Dienste, Streaming-Plattformen werden da auch in Zukunft die gesündere Alternative sein, denn das wird sich garantiert nicht mehr zu unseren Lebzeiten ändern, dass ARD und ZDF sich wirklich nochmal um die jüngeren Leute bemüht. Also wir haben zwar noch den Jan Böhmermann, aber auch der sitzt auf relativ einsamen Posten, was ja an jüngere gerichtete TV-Produktionen angeht.
Ja, heute Show noch, ne, wenn man möchte. Ich glaube, das ist mittlerweile auch da, oder hoffe ich jedenfalls, dass da mehr junge Leute das auch gucken.
Ja gut, das mag sein, wobei die ja auch alle eine Mediathek haben, ne? Ich denke mal, das ist interessant zu wissen, wie da die Verteilung ist, ne? Aber ob jetzt junge Leute immer noch zu einer bestimmten Uhrzeit einschalten, zumal solche Sachen ja auch gerne mal auf Sendeplätze verbannt werden, für die man sich einen Wecker stellen muss.
Du nicht, ich schon.
Ja. Nein, aber der allgemeine Fernsehgucker. Aber ja, also ich hoffe, du merkst dir die Serie auch vor, denn ich glaube, die
Ich,
wird dir
äh,
auch
ja,
gut gefallen.
ich hab die ein bisschen geguckt. Ich habe leider, ich glaube, die ersten zwei, drei Folgen nicht gesehen und bin dann,
Ja, das macht ja gar keinen Sinn.
nee, ich bin nur so quer eingestiegen, fand aber auch das, was du schon erwähnt hattest, also die Kameraführung und das ganze Setting extrem cool. Kam natürlich dann mit der Story überhaupt nicht klar. Also, die steht auch noch an.
Das ist auch super kompliziert, selbst wenn man das von der ersten Folge an wirklich dann guckt, denn es geht um verschiedene Zeitebenen und manche Schauspieler, die du da siehst, spielen ein und dieselbe Person, nur aus verschiedenen Zeitepochen und du weißt es noch gar nicht. Und also es ist super kompliziert, aber genau sowas möchte ich eigentlich auch haben, ne?
Stimmt,
Also.
das ist genau das. Das ist nämlich das, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, ne? Dass mal so ein bisschen interessantere, schwierigere Filme oder eben auch Serien vorhanden
Ja,
sein
oder
müssen.
eben einfach mal eine fantastische Idee. Und jetzt fantastisch nicht im Sinne von überragend, sondern im Sinne von ja, märchenhaft oder abgedreht oder ja, entgegen dem sauertöpfischen Konsens. Und ja, also da haben wir zum Beispiel jetzt so den ersten Versuch, aus dieser Sache rauszubrechen. Und das funktioniert. Also die Serie, ich kenne einige, die also aus dem amerikanischen Bereich, die auch darauf aufmerksam gemacht haben, dass das eine sehenswerte Serie ist und dass das auch für Leute, die jetzt mal kein Deutsch sprechen, interessant ist, dass sich das trotzdem anzuschauen. Ja, aber das gut. Ja, auf Netflix finden wir auch den Film, den wir uns für die nächste Woche anschauen wollen. Und du hattest mir jetzt kürzlich den Trailer zum neuen Terminator-Film ans Herz gelegt. Und ja, warum machen wir es dann nicht einfach so? Und wir reden nächste Woche über den Terminator Dark Fate-Trailer. Das ist der nächste Film im Terminator-Franchise. Und dazu gucken wir uns dann anschließend Terminator 2 an. Der ist aktuell auf Netflix zu sehen. Den könnt ihr also, wenn ihr einen Netflix-Abo habt, mit uns zusammen anschauen. Und da werde ich dann wirklich mal ein paar Sachen raushauen. Denn das ist nämlich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und da dürft ihr mich gerne versuchen zu überzeugen, auch wenn ihr es nicht schaffen werdet. Aber da bin ich der Meinung, dass es einer der besten Actionfilme aller Zeiten ist. Hast du den schon mal gesehen?
Boah, ja, aber das ist auch extrem lange her. Also ich freue mich drauf, den nochmal zu gucken. Vielleicht gucke ich vorher noch den Einser.
Das ist sicherlich auch keine schlechte Idee.
nee, das glaube ich nämlich auch.
Aber wir haben jetzt hier schon so oft über. Ich habe ja
Ja.
so oft dann auch angedeutet, warum ich den so toll finde. Und habe dir erzählt, dass der auch mit einer Erwartungshaltung spielt am Anfang von dem Guten und dem Bösen und so weiter. Und das ist einfach ein so perfekter Film. Und es gibt nicht viele perfekte Filme. Aber das ist einer davon. Das ist die perfekte Fortsetzung. Das ist der perfekte Actionfilm. Das ist die perfekte Mischung aus Spannung und dann so ein leicht. Comedy Break, also ab und zu die Witze, die drin sind, die sind so ultimativ perfekt eingestreut, dass sie genau in den richtigen Momenten für ein bisschen, ja, ein bisschen Durchatmen sorgen, aber nicht von der eigentlich vorherrschenden Spannung und Dramatik irgendwie abnehmen. Und dieser Film ist in jeder Hinsicht perfekt und jeder, der Meinung ist, dass es nicht war, der darf sich gerne nächste Woche bei uns hier einklinken und sich eines Besseren belehren lassen. Da habe ich sehr viel Passion für. Terminator ist mir sehr nah. Auch wenn danach tatsächlich alle. Oh, jetzt habe ich hier gerade ein Flugzeug über mir, alles klar. Das kommt natürlich immer sehr gelegen, wenn man gerade einen Podcast macht. Aber ja, die Fortsetzungen sind größtenteils Müll. Also wirklich richtig Müll. Der dritte hat noch ein paar Momente, die mir gefallen, aber was danach gemacht wurde, ist alles Müll. Und was ich auch von dem neuen Trailer halte, der da jetzt durch den Äther gegangen ist, den wir dann auch besprechen wollen, das machen wir dann nächste Woche.
Finde ich gut.
Tobias, hattest du Spaß?
Ich hatte wie immer Spaß. Hattest du auch Spaß?
Ich hatte auch Spaß, großen sogar. Es ist schön, jetzt wieder in den Groove zu kommen. Ich denke mir, das werden wir jetzt auch wieder eine Weile beibehalten können, bis wir wieder irgendwie, bis bei mir wieder irgendwelche Waschbecken von der Wand brechen und dann wochenlang Handwerker hier drin rumfuschen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir uns genau an dieser Stelle nächste Woche wieder treffen und über Terminator sprechen.
Gut,
Gut.
dann würde ich sagen, ansonsten, wer noch irgendwelche Kommentare loswerden möchte, Filme, die vielleicht auch mal, die wir noch besprechen müssen, die wir vielleicht auch noch nie erwähnt haben, weil der vollkommen an uns beigegangen ist.
Richtig, die könnt ihr uns schreiben und per E-Mail vorschlagen. Auch Lob, Feedback und alles, was euch sonst noch dazu einfällt. Wir binden das immer ein und da geht ihr dann einfach mal in euer Postfach und schickt eine Mail an redaktion@intronauten-verlag.de. Wir lesen das alles. Dann würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden und bedanke mich bei dir, Tobi, und bis zum nächsten Mal.
Ciao.